Hallo zusammen zur neuen Folge von Mensch Mannheim. Falls ihr euch jetzt fragt, wer diese ungewohnte Stimme ist, mein Name ist Florian Karlein aus der Lokalredaktion des Mannheimer Morgen und ich bin euch überhaupt nicht böse, wenn ihr euch nicht mehr an mich erinnert. Immerhin habe ich wegen meines Urlaubs 2 ganze Folgen geschwänzt. Aber die haben meine Kollegin Julia Brinkmann und Timo Schmidhuber bravourös allein gemeistert. Und zur Strafe lassen sie mich beide heute mit der aktuellen Folge allein. Ist natürlich, das wissen wir alle, auch ich, viel zu viel Podcast-Verantwortung für mich. Deswegen habe ich mir Verstärkung aus den eigenen Reihen geholt. Aber nicht nur deswegen, sondern auch wegen des heutigen Themas. Und das ist genau der Punkt, jetzt auch ein bisschen ernstere Töne anzuschlagen. Es geht nämlich nochmal um das grausame Attentat vom Mannheimer Marktplatz am 31. Mai. Das ist am 8. September nämlich genau 100 Tage her. Und deswegen sitzen heute mit mir im Studio 2 Kollegen, die nicht nur die ersten aus der Redaktion vor Ort waren, sondern die auch in den Tagen danach immer wieder über das Attentat und seine Auswirkungen geschrieben haben. Einer von den beiden ist seit Oktober 2021 Reporter in der Lokalredaktion und manche von euch kennen ihn bestimmt auch über seinen Stotter-Podcast. Sebastian Koch. Hallo Sebastian.
Hallo und es freut mich sehr, mal wieder in einem Podcast-Studio zu sein.
Der zweite ist mutmaßlich das erste Mal in einem Podcast-Studio. Wie Sebastian hat auch er sein Volontariat bei Mannheimer Morgen gemacht und ist seit März Reporter bei uns in der Lokalredaktion. Kai Plösser. Hallo Kai.
Moin. Tatsächlich bin ich zum zweiten Mal im Podcast-Studio. Ich hatte schon mal das Vergnügen, den Adler-Check mit Christian Rodder aufzunehmen.
Und wir wollen heute mit euch allen nicht nur zurückschauen auf das, was am Marktplatz passiert ist, sondern euch auch ein bisschen einen Einblick in diese Zeit aus Sicht der Redaktion geben. Und das möchte ich gleich vorneweg sagen, trotz aller journalistischer Neutralität wird es heute auch um unsere Eindrücke als Menschen und als Bürger gehen. Wer die grausamen Bilder vom 31. Mai erfolgreich aus dem Gedächtnis verdrängt hatte, ich glaube, der wird spätestens seit der brutalen Messerattacke von Solingen wieder dran erinnert. Auch wenn die nicht in allen Teilen vergleichbar sind, die beiden Fälle, die allermeisten Mannheimerinnen und Mannheimer werden sich sofort an den 31. Mai erinnert haben. Was ist damals passiert? Suleiman A. geht mit einem Messer auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger los. Es kommt zu Tumulten und Gerangel, mehrere Menschen sind daran beteiligt und am Ende sticht der Attentäter 2-mal auf den Polizisten Ruven Lauer ein. Der stirbt dann am Sonntagabend an seinen Verletzungen. Verletzt werden neben Stürzenberger selbst auch 4 weitere Mitstreiter von dessen Bewegung Pax Europa. Das Attentat fand genau um 11.34 Uhr statt und Sebastian, du warst relativ kurze Zeit später zusammen mit Kai schon am Marktplatz. Zu dem Zeitpunkt war uns ja noch gar nicht so richtig klar, was da vorgefallen ist. Schilder doch mal bitte, wie und was wir zunächst wussten.
Wir haben tatsächlich am Anfang noch überhaupt nicht so wahnsinnig viel gewusst. Es hat uns eine Leserin angerufen und uns gesagt, dass auf einer Ostdemonstration auf dem Marktplatz es eine Messerstecherei gegeben hat. Jetzt muss man noch so ein bisschen den Zusammenhang sehen. Es hat im Sommer in Mannheim ziemlich viele Nahostdemonstrationen gegeben, die zum Teil auch mit einer durchaus angespannten Stimmung abgelaufen sind. Von daher, wobei das mit der Messerstecherei wäre zwar eine absolut neue Eskalationsstufe gewesen. Ich habe es zu dem Zeitpunkt auch nicht für ganz ausgeschlossen gehalten. Der Kai, mit dem ich auch zusammen im Büro sitze, hatte sowieso gleich einen Termin in der Innenstadt, sobald ich mich daran erinnere. Und dann haben wir beide gesagt, wir fahren jetzt mal zum Marktplatz und schauen überhaupt erstmal, ob es da tatsächlich eine Messerstecherei gegeben hat und was da überhaupt los ist.
Ist ja nicht so üblich, dass wir gleich mit 2 Reportern zu so einem Termin gehen. Das heißt, so eine kleine Intuition hatten wir ja vielleicht, dass es besser ist, da zu zweit aufzuschlagen. Was habt ihr dann dort gesehen?
Auf dem Weg zum Marktplatz haben wir, glaube ich, schon die Polizeiautos schon, die schon am Paradeplatz geparkt haben, gesehen. Wir kamen aus Richtung Rathaus, da haben wir geparkt und sind dann zum Marktplatz. Da war schon weiträumig abgesperrt, der komplette Marktplatz. Man hat schon Polizisten gesehen. Wir haben erstmal Menschen angesprochen und auch den Polizisten, der nur meinte, dass was ganz Schreckliches passiert sei, aber nicht weiter darauf eingegangen ist.
Da war euch schon klar.
Es muss was Größeres passiert sein, genau. Dann haben wir versucht, mit Menschen zu reden, die in den Lokalen saßen oder auch mit Mitarbeitern der Lokale, aber die haben alle nichts gesehen.
Wisst ihr noch, um wie viel Uhr ihr am Marktplatz wart?
Gegen 12 waren wir da. Also wir haben relativ schnell um 11.35 Uhr den Anruf bekommen oder Sebastian hat den Anruf bekommen von der Leserin. Und dann sind wir spätestens um 12 da gewesen, würde ich sagen.
Krieg ist so stark mit dem Hintergrund, dass es wohl eine Messerstecherei gegeben hat. Und so die Informationslage, die wir hatten, hat uns schon ziemlich klar gezeigt, dass man da ziemlich schnell hin muss. Ich kann mich auch erinnern, als wir bei uns in der Dudenstraße ins Auto gestiegen sind, habe ich schon mehrere WhatsApp-Nachrichten von anderen Menschen bekommen, die mich auch tatsächlich schon gefragt hatten, ob ich weiß, was auf dem Marktplatz los ist. Also es hat schon zu diesem sehr frühen Zeitpunkt hat schon ziemlich viel dafür gesprochen, dass das, was auf dem Marktplatz passiert, ist jetzt auch in einer Großstadt wie Mannheim nicht alltäglich ist. Und genau dieses Zitat, das der Kai jetzt auch gerade gesagt hat von dem Polizisten, der uns auf der Sebastianskirche dann gesagt hat, es ist was Schreckliches passiert. Das ist ein Zitat, das hat sich mir total eingebrannt. Und ab dem Zeitpunkt sind wir beide eigentlich dann auch im Ausnahmemodus schon gewesen.
Das mit den WhatsApp-Nachrichten, das war bei mir genauso. Auch ganz viele bekommen. Hattet ihr da auch schon das Video zugespielt bekommen?
Ja, das war kurz nachdem wir angekommen sind. Wir haben dann relativ schnell Leute befragt, ob die was gesehen haben. Sebastian hat dann, glaube ich, ein Pärchen gefunden gehabt. Und dann bin ich halt weitergegangen, habe nach weiteren Zeugen gesucht. Dann haben mich zwei junge Männer darauf aufmerksam gemacht, dass es da einen Livestream gab und dass es das Video noch auf YouTube gibt zu dem Zeitpunkt und haben mir das dann gezeigt und ab dem Moment war eigentlich klar, also da war noch mehr Ausnahmemodus, ne? Und
also hast du das Video dann auch gleich gesehen?
Ich hab's gleich gesehen, quasi, als wir da angekommen sind, nachdem wir uns getrennt hatten. Und da war klar, das ist hier nichts Normales, ne? Was in Mannheim mal so passiert, sondern es war schon, also es war auch heftig, das zu sehen dann.
Klingt aber auch, als wäre es auf dem Marktplatz ziemlich hektisch zugegangen. Könnt ihr mir vorstellen, dass ihr da echt Probleme hattet, euch einen Überblick zu verschaffen?
Es ist im Prinzip überhaupt nicht so hektisch gewesen. Es ist prinzipiell eine statische Situation gewesen. Also es waren unheimlich viele Menschen, die um den Marktplatz standen, aber man stand halt. Man hat dann den Tatort gesehen, also den Stand von der Bewegung Pax Europa, die tatsächlich auch an dem Stand in Israel fahren. Er hat nicht vermutet, dass auch das der Grund gewesen ist, wieso die Leserin angenommen hat. Es hat sich um eine Nahost-Demonstration gehandelt, was es ja überhaupt nicht war, wie sich dann im Nachhinein herausgestellt hat. Aber es ist eine merkwürdige Situation insofern gewesen, als dass es eine brutale Tat war, aber es ist jetzt nicht besonders hektisch gewesen. Man stand eben um den Marktplatz herum und Kai und ich haben versucht, über Gespräche mit den Menschen uns erstmal ein Bild der Lage zu machen. Ich habe dann mit meinem Smartphone Bilder gemacht, woraufhin mich eine Polizistin angesprochen hat, ob ich das zwingend machen muss. Ich habe mich dann eben als Pressevertreter zu erkennen gegeben und daraufhin hat mich die Polizistin darauf hingewiesen, dass die Pressestelle der Polizei auch schon eine Pressezone errichtet hat. Und das ist im Prinzip dann auch nochmal so ein Hinweis gewesen, dass das hier noch mehr als ein normales Verbrechen ist.
Hört sich ja schon nach so einer unwirklichen, bizarren Szenerie an. So ein schreckliches Attentat, aber trotzdem so ruhig über dem Marktplatz. Wenn die Situation so statisch war, wie lange wart ihr dann dort? Was habt ihr dort recherchieren können? Und wie ging dann der Arbeitstag weiter?
Vor Ort konnten nicht viele Leute was sagen. Manche haben einen Schuss gehört, aber die haben das ja nicht gesehen. Das war ja eher eine räumlich kleine Situation. Also es war ja keine große Demonstration, die aus dem Ruder gelaufen ist, sondern es waren ja wirklich einzelne Personen. Der eine, der auf die anderen losgegangen ist. Von daher haben das nicht viele gesehen, aber viele hatten schon das Video tatsächlich gesehen und mich darauf hingewiesen dann und wussten dann natürlich auch, was los war, ne? Aber es standen so viele Leute da drumherum und es war sehr unübersichtlich alles trotzdem. Ich kann mich halt nur erinnern an den verwüsteten Stand eigentlich auf dem Marktplatz und dann auch so noch Sichtschutzwände, die aufgebaut waren von den Notärzten oder vom Rettungsdienst und viele Leute, die drumherum standen. Ne? Sonst war es wirklich statisch.
Wie lange wart ihr am Marktplatz?
Wir waren schon ziemlich lange. Als wir dann in der Pressezone waren, hat man ja auch noch viele Kolleginnen und Kollegen von anderen Medien getroffen und da hat man sich auch so ein bisschen unterhalten, was passiert ist, welche Informationen man hat. Es hing auch damit zusammen, dass die Pressesprecher der Polizei ziemlich lange im Prinzip nichts gesagt haben oder auch nichts sagen durften, weil sie sich noch mit der Staatsanwaltschaft abgesprochen haben. Das hat bestimmt 20, 30 Minuten gedauert, bis wir dann überhaupt erstmal eine tatsächlich belastbare offizielle Information der Polizei hatten.
Also ich fand halt skurril, nochmal zurück zu den Augenzeugen und so, ich hatte halt das Video schon gesehen, ne, und wusste eigentlich, was passiert ist. Und mit dem Hintergrund dann die Leute zu befragen und zu arbeiten irgendwie war für mich nicht so schön. Aber man hat natürlich nur abgespult in dem Moment irgendwie und seinen Job gemacht. Aber man hatte das immer im Hintergrund, dass das eigentlich jetzt sehr schrecklich ist, was passiert war, ne.
Musstest du dich überwinden, auf den Menschen zuzugehen und danach zu fragen?
Ja, nee, es ist ja dann mein Job in dem Moment. Und dann habe ich einfach nur gefragt, ob die was gesehen haben. Ich habe die gar nicht aufs Video aufmerksam gemacht oder so. Wollte von denen hören, ob die was gesehen haben. Aber das hat keiner was gesehen. Nur ein paar haben den Schuss gehört halt, ne.
Was vielleicht einfach in dem Zusammenhang auch noch ganz interessant ist, wobei wir ja auch in der Folge ein bisschen darüber sprechen wollen, wie wir als Mannheimer morgen in so einer Großlage dann arbeiten. Also wir hatten ständig eigentlich dann auch Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen im Newsroom von Mannheimer morgen und haben die Informationen, die wir hatten, die wir zwar zum Teil eben noch nicht offiziell bestätigt hatten, aber wenn das dir mehrere Menschen unabhängig und übereinstimmt voneinander sozusagen, dann kann man das ja schon als zumindest ziemlich sichere Informationen verwerten. Die Infos haben wir dann immer in die Dudenstraße telefoniert, um dadurch unsere Leserinnen und Leser auf der Webseite einfach auf dem aktuellen Stand zu halten.
Und um zu erfahren, wie eure Informationen dann im Newsroom verarbeitet wurden, dazu holen wir uns jetzt noch einen internen Gast dazu. Er ist stellvertretender Nachrichtenchef digital bei uns im Haus und so ein bisschen auch der Herr über die Zahlen. Ich glaube, da trete ich dir nicht zu nah. Und in den Tagen nach dem Marktplatz war er auch einer von mehreren Kolleginnen und Kollegen, die im Newsroom die Stellung gehalten haben. Daniel Kraft. Hallo Daniel.
Hallo Florian, grüß dich.
So stressig ja die Situation damals für die Reporter auf der Straße war, genauso hektisch ging es ja auch bei uns im Haus zu, vor allen Dingen im Newsroom, wo ja die Fäden immer zusammenlaufen. Kannst du uns mal so einen kleinen Einblick geben, was vor allen Dingen am Freitag in der Nachrichtenzentrale in der Dudenstraße so los war?
Ja, dazu kurz vorneweg, wenn wir von Newsroom reden, dann muss man das auch immer ein Stück weit virtuell begreifen. Denn ein Teil von uns oder von der Redaktion ist in der Dudenstraße, ein anderer Teil arbeitet remote. Daher kommunizieren wir in großen Nachrichtenlagen in speziellen Chatgruppen. In denen geht es dann meistens sachlich kurz und knapp zu, damit jeder schnell denselben Stand hat. Zudem haben wir uns im Online-Team relativ schnell in einem Videocall getroffen, um alle auf denselben Stand zu bringen. Wir definieren dann bei großen Nachrichtenlagen unsere Zuständigkeiten für das Thema, also bei wem laufen jetzt die Nachrichten zusammen, wer kümmert sich um Social Media, wer ist für Push-Benachrichtigungen auf Handys zuständig und so weiter und so weiter.
Hast du eine Zahl für uns, wie viele Kolleginnen und Kollegen tatsächlich dann an dem Tag mit dem Thema betraut waren?
So eine Zahl ist schwer zu geben, weil wir auch in unterschiedlichen Schichten arbeiten, aber letztlich haben wir alle, die online verfügbar waren, zu diesem Thema dazugeholt und geguckt, dass wir da dieses Thema entsprechend aufbereiten können. Später gab es dann eine größere Konferenz mit der Redaktion, in der wir die weitere Berichterstattung festgelegt haben und geguckt haben, wie wir jetzt durch den Freitag gehen. Wir haben uns ja dann am Samstag auch gleich nochmal am Samstagvormittag in der virtuellen Konferenz getroffen. Und zwischendurch gab es dann immer auch nochmal einen Videocall für unsere Online-Berichterstattung. Am Anfang geht es bei so großen Nachrichtenlagen immer darum, möglichst schnell alle Fakten zusammenzutragen, solange bis wir sozusagen eine stabile Nachrichtenlage haben. Bei der Messerattacke auf dem Marktplatz haben wir uns allerdings in einer sehr, sehr besonderen Situation ja befunden, weil von der Tat ja sehr schnell ein Video in den sozialen Netzwerken kursierte. Das heißt, durch dieses Video waren nicht nur wir als Journalisten sofort Augenzeugen, ich möchte hier Augenzeugen bewusst in Anführungszeichen setzen, sondern auch viele unserer Leserinnen und Leser wurden zu so einer Art Augenzeugen. Wir haben das Geschehen ja durch die Linse der Kamera gesehen. Und gleichzeitig hatten wir ja aber so gut wie keine Informationen am Anfang. Ich erinnere mich, die erste Pressemitteilung, die 20 Minuten nach der Tat kam, die sprach noch nicht mal von Messer oder von Angriff, sondern da wurde letztlich ja nur informiert, dass es einen größeren Polizeieinsatz gab und dass der am Marktplatz war. Nach und nach kamen dann die Informationen, aber das braucht dann natürlich auch seine Zeit, bis die Informationen vorliegen. Und in meiner Wahrnehmung haben die Bilder von dieser erschütternden Tat mitten in unserer Stadt zu einem immensen Nachrichtenbedürfnis geführt, aber wir konnten das erst nach und nach befriedigen. Und für mich war das genau die Herausforderung an dem Tag.
Du hast gesagt, Nachrichtenbedürfnis war extrem hoch. Auch wir haben ja ganz viele Mails bekommen, tatsächlich aus ganz Deutschland mit Fragen und, ja, ich sag mal, zweifelhaften Hinweisen zu dem, was da auf dem Marktplatz passiert ist. Also lässt sich dieses Nachrichtenbedürfnis dann auch so ein bisschen in Zahlen ausdrücken?
Natürlich sind die Zugriffe auf unserem Portal in so einer Lage viel, viel höher als an anderen Tagen. Was uns über den ersten Tag und darüber hinaus getragen hat, war der Live-Blog, den wir relativ schnell aufgesetzt hatten. Darin konnten wir schnell und effektiv Informationen veröffentlichen und unsere Nutzerinnen und Nutzer konnten dann relativ schnell sich auch immer wieder einen Überblick verschaffen.
In unseren Live-Blogs, da haben wir immer kleine Texte, wir haben Bilder, wir haben Videos, wir verlinken aber auch immer größere Hintergrundstücke, wenn wir die haben.
Genau, und wir stellen dann immer am Anfang eine kurze nachrichtliche Zusammenfassung, den Überblick und dann kann man sich dann durchscrollen und dann nachvollziehen, was ist jetzt in letzter Zeit passiert oder welche Fakten sind da und welche Nachrichten sind da. An was ich mich auch noch erinnere, war, dass wir am Nachmittag schon mit dem Kommentar von unserem Chefredakteur Carsten Kammholz online gegangen sind, der auf sehr hohes Interesse gestoßen ist. Ich erinnere mich, die Überschrift war Angriff ins Herz der Stadt und ich finde, das hat die Lage sehr, sehr präzise zusammengefasst. Auch der Beitrag von unserem Reporter Sebastian Koch von der Demonstration am Sonntag nach der Tat hat wirklich sehr, sehr viele interessiert. Auf YouTube hatte der Beitrag zum Gedenken auf dem Marktplatz am Montag nach der Tat, du erinnerst dich, da waren ja 8000 Menschen circa auf dem Marktplatz, der hatte mehr als 47.000 Aufrufe. Für unseren Kanal ist das ein sehr hoher Wert. Unsere Videoeditorin Sophia Gehr hat darin sehr einfühlsam das kollektive Trauern und die Stimmung in der Stadt eingefangen.
Ja, wir haben tatsächlich viel positives Feedback über unsere Berichterstattung bekommen, das muss man sagen. Wir mussten uns an manchen Stellen aber auch Kritik anhören. Zum Beispiel haben wir in sozialen Medien irgendwann die Kommentarfunktion unter unseren Beiträgen ausgeschaltet. Das hatte ja aber gute Gründe. Kannst du mal erklären, wann und warum wir das getan haben?
Dass wir die Kommentarfunktion abschalten, das kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Denn mit unseren Auftritten in den sozialen Netzwerken wollen wir einen Raum bieten für einen sachlichen Austausch, für einen Meinungsaustausch, für eine sachliche Diskussion. Ich glaube aber, das Video des Messerangriffs hat sehr viele Emotionen bei den Menschen ausgelöst und gleichzeitig hatten wir ja anfänglich sehr wenig gesicherte Fakten. Ich hatte es ja schon beschrieben. Ich glaube, sowas erzeugt einfach eine immense Spannung und Verunsicherung bei den Menschen. Und in dieser Lage waren die Kommentare voll Hass, Falschinformationen und kruder Spekulationen. Dem wollten wir einfach keinen Raum geben auf unseren Auftritten in den sozialen Netzwerken.
Weil es vielleicht irgendwann auch nicht mehr zu moderieren war, nehme ich an.
Die Diskussion entgleitet dann auch schnell und da haben wir gesagt, wir machen hier einen Cut und wir haben bereits daher am frühen Nachmittag die Kommentarfunktion unter den Beiträgen zur Messerattacke deaktiviert und wir haben auch unsere Community darüber informiert. Und später haben wir auch nochmal ein Statement unseres Chefredakteurs veröffentlicht und darin wird auch deutlich, dass es nicht nur unsere Verantwortung ist, korrekt zu berichten, sondern es ist auch unsere Verantwortung, dass wir auf Social Media anständig miteinander umgehen. Und ich möchte noch sagen, unser Kurs hat übrigens nicht nur für Kritik gesorgt. Wir haben insbesondere auf Instagram durch unsere Berichterstattung zahlreiche Follower hinzugewonnen, viele davon aus Mannheim.
Wir haben ja aber auch im Laufe der Tage dann viele Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel wussten wir schon sehr früh den Namen des Polizisten, haben ihn aber zunächst bewusst nicht genannt. Auch den Namen des Attentäters hatten wir schon relativ früh und haben ihn bewusst noch nicht genannt. Vielleicht magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, warum wir uns wann wie verhalten haben und warum wir es auch irgendwann geändert haben.
Also die erste Entscheidung war, zeigen wir Inhalte aus dem Video des Messerangriffs oder nicht? Beispielsweise in Screenshots, die man dann pixelt oder so. Und wir haben uns da sehr klar dagegen entschieden. Ich erinnere mich, Mannheims OB Christian Specht hat ja bereits am Nachmittag nach dem Messerangriff von einer Terrorattacke gesprochen. Und für mich war es das auch. Es war für mich eine Terrorattacke. Und das Wesen des Terrors ist ja die öffentliche Tat, die wirkmächtige Bilder erzeugt. Und diese Bilder waren so grausam und erschütternd, dass wir das einfach nicht transportieren wollten, uns bewusst dagegen entschieden haben.
Bis heute finde ich die absolut richtige Entscheidung.
Beim Namen des getöteten Polizisten waren wir anfangs sehr zurückhaltend, auch aus Respekt gegenüber den Angehörigen. Wir haben den also recht spät genannt. Es tauchte dann beispielsweise ein riesiges Schild auf dem Marktplatz auf, das eine Umbenennung des Platzes in Ruben-Lauer-Platz gefordert hat. Und dazu gab es auch eine Online-Petition. Zu diesem Zeitpunkt wurde dann auch bei uns der Name öffentlich. Wenn man jetzt zu dem Täter geht, die Nennung seiner Nationalität und weitere Informationen, beispielsweise sein Herkunftsland, gibt es bei dieser Tat ja ein sehr, sehr hohes öffentliches Interesse, dass wir und andere Medien das dann auch berichten. Diese Informationen sind ja auch wichtig für ein Verständnis, was vorgefallen sein mag. Und diese Informationen sind ja auch Teil einer öffentlichen Debatte, die wir im Moment führen. Aber auch bei dieser Debatte gilt, wichtig sind die gesicherten Informationen. Und erkennen wir ja jetzt bei der Messeattacke auf dem Marktplatz noch nicht alle Details.
Zum Schluss noch eine ganz persönliche Frage. Was hat das Attentat mit dir gemacht? Wie ging es dir in den Tagen und Wochen danach?
Also zunächst schafft man bei der Arbeit immer eine Distanz zwischen sich und den Dingen, über die man berichtet. Und das war auch bei der Messeattacke auf dem Marktplatz so. Und diese Distanz ist auch sehr wichtig, um entsprechend sachlich und präzise berichten zu können. Jetzt bin ich schon seit 2008 im Online-Team des Mannheimer Morgen und in der Zeit gab es viele aufwühlende und auch schreckliche Ereignisse. Aber in der Rückschau, die Tat vom 31. Mai hat mich persönlich auf eine Art und Weise angefasst, wie ich das ehrlicherweise vorher nicht kannte. Und ich erinnere mich, ich stand Wochen nach der Tat mit meiner Frau auf dem Marktplatz und mir sind plötzlich die Tränen in die Augen gekommen. Und ich glaube, vielen Menschen geht das auch so.
Und wie geht's dir heute, 100 Tage oder fast 100 Tage nach dem Attentat?
Die Tat war so groß und auch in den Bildern so schrecklich. Das hat so viel ausgelöst. Ich glaube, das wird noch eine Zeit lang nachdauern. Das wird auch eine Zeit lang noch nachwirken. Und ich glaube, wir werden erst in einiger Zeit in der Rückschau verstehen, was das mit uns allen gemacht hat.
Vielen Dank, Daniel.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Daniel hat uns jetzt gerade gesagt, was das Attentat bei ihm ausgelöst hat persönlich. Kai, du warst ganz nah dran am Anfang. Wie ging es dir in den Tagen danach?
Also die Bilder vom Video gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich hatte das öfters angeguckt, auch für die Berichterstattung, weil ich es beschrieben hatte im Artikel, wie diese 25 Sekunden, und habe es mir, wie gesagt, mehrmals angeguckt. Dadurch hat sich das auch sehr eingebrannt. Normal gucke ich mir solche Videos nicht an, bin dann nicht so sensationsgeil. Wir waren abends noch was trinken, glaube ich, am selben Abend. Das hätten wir auch gemacht, wenn es den Vorfall nicht gegeben hätte. Aber das hat sehr geholfen, glaube ich, nochmal direkt nach der Arbeit, wo man so wirklich stundenlang im Arbeitsmodus war und gar nicht groß drüber nachgedacht hat eigentlich, nochmal dann über alles zu reden, was da wirklich passiert ist, was wir da gesehen haben. Wobei wir ja nichts wirklich gesehen haben. Wir waren ja quasi die Letzten am Tatort. Aber trotzdem war es dann wichtig, drüber zu reden, auch mit Kollegen und Freunden, auch im Nachgang, die Tage danach.
Da gab es abends wahrscheinlich nur ein Thema, oder Sebastian?
Ich muss tatsächlich gestehen, ich weiß überhaupt nicht mehr so genau, wie dann der Abend abgelaufen ist. Also ich weiß zwar, wir haben dann noch was getrunken. Die Gedächtnislücke ist jetzt auch nicht dem geschuldet, dass wir zu viel getrunken haben. Ich glaube einfach, an diesem Tag sind so unheimlich viele Eindrücke auf uns niedergeprasselt, die man jetzt als Lokaljournalist eben nicht jeden Tag hat. Und ob wir dann da beim Bier trinken noch so viel über das gesprochen haben, wahrscheinlich ja. Vielleicht haben wir uns aber auch einfach über den nächsten Bundesligaspieltag und da nicht über beides, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht.
Und heute, habt ihr es abgeschüttelt oder beschäftigt euch der Vorfall immer noch?
Mich beschäftigt der Vorfall danach wie vor. Ich war jetzt gerade gestern wieder am Marktplatz, um mich mit Menschen in einem ganz anderen Zusammenhang zu unterhalten. Aber ich finde, sobald man am Marktplatz ist, sobald man die Gedenkstätte, die da ja nach wie vor mit Blumen geschmückt ist, so sieht, denkt man automatisch an diesen 31. Mai. Und ich finde es auch beeindruckend und total bewegend, wenn man sieht, wie viele Mannheimer nach wie vor an dieser Gedenkstätte stehen bleiben. Und das muss man, finde ich, in dem Zusammenhang ausdrücklich erwähnen. Ich sehe häufig auch Menschen, die zumindest vom äußeren Erscheinungsbild muslimisch aussehen. Ich finde, das fällt schon ziemlich auf.
Ist aber die ganze Zeit nach dem Attentat, die Tage danach auch so gewesen, dass es aus jeder Bevölkerungsschicht Leute da waren und oder alleine 8000 da am Montag, glaube ich, bei der Gedenkveranstaltung, dass alle Mannheimer da irgendwie bewegt waren von, ne?
Du hast die Gedenkfeier am Montag nach der Tat angesprochen. Es ging ja dann wirklich nach dem Freitag Schlag auf Schlag weiter. Sebastian, du bist am Samstagmorgen gleich auf den Marktplatz gefahren. Ich war in Heppenheim an dem ehemaligen Wohnhaus des Attentäters. Da waren wir direkt wieder auf 100. Erzähl doch mal, wie die Stimmung am Marktplatz am Morgen danach so war.
Es ist eine total merkwürdige Situation gewesen. Man muss dazu sagen, wir haben uns ja schon am Freitagnachmittag überhaupt gefragt, ob auf dem Marktplatz am Samstagmorgen überhaupt der Wochenmarkt stattfinden kann. Ich halte es im Nachhinein für eine sehr gute Entscheidung der Verantwortlichen, dass der Markt stattgefunden hat. Auf dem Markt ist eine total merkwürdige Atmosphäre zwischen Normalität und Ausnahme gewesen. Also es war ziemlich viel los. Es sind die normalen Marktstände da gewesen. Es sind viele Mannheimerinnen und Mannheimer da gewesen. Man hat aber auch ziemlich viel TV-Kameras gesehen. Man hat sehr viele Mikrofone gesehen und man hat halt in der Mitte des Platzes nach wie vor den Tatort gehabt. Die Menschen haben sich mit Mädchen unterhalten. Sie haben sich auch untereinander unterhalten. Es gab nur dieses eine Gesprächsthema, passend zur insgesamten Stimmung in Mannheim. Es ist das Wetter nicht wirklich gut gewesen. Wir haben ja dann auch am Samstagmorgen nochmal eine spontane Videobesprechung gehabt. Da habe ich mich dann vom Marktplatz aus zugeschaltet. Im Laufe des Vormittags ist dann noch der Oberbürgermeister gekommen. Auch das halte ich im Nachhinein für eine absolut richtige Entscheidung, dass das Stadtoberhaupt dann am Tag danach am Markt Präsenz zeigt und sich mit den Menschen unterhält. Auch da ist mir dieses eine Zitat einer Frau im Kopf, die Herrn Specht gesagt hat, es sind hier alle gelähmt. Das stimmt, aber es war halt doch auch Normalität. Also es war eine schwer zu beschreibende und zu greifende Situation.
Du hast das riesige Medieninteresse angesprochen. Das habe ich in Heppenheim an dem Haus dann auch gesehen. Da stand ein Mann, ein Bewohner des Hauses, da waren ja mehr als 100 Mietparteien, leben dort, stand mit breiten Schultern an der Eingangstür und hat alle Journalisten abgefangen. Da kamen 15 bis 20 Medienvertreter aus ganz Deutschland und hat erstmal allen Hausverbot erteilt und sie des Grundstücks verwiesen. Im Gespräch hat er dann zwar doch ein bisschen was erzählt, dass die Familie des Attentäters schon weg ist, dass der Mann unauffällig und ruhig war, aber es war schon irgendwie auch skurril. Und überhaupt lag ja über dem ganzen Wochenende immer die Erwartung, jetzt kommt gleich die Nachricht, dass der Polizist gestorben ist. Wir haben so oft in der Redaktion auch drüber gesprochen, ständig mit der Polizei und mit anderen Quellen in Kontakt gewesen, bis es dann am Sonntagnachmittag, Sonntagabend dann durchgesickert ist, dass Ruven Lauer tatsächlich gestorben ist. Kai hatte frei am Wochenende. Wie hast du die Nachricht mitbekommen und wie hast du drauf reagiert?
Ich habe sie per Push wahrscheinlich mitbekommen. Irgendjemand hat es gepusht, also irgendein Nachrichtenportal. Also tragisch war die Nachricht natürlich, überraschend kam sie nicht, weil man hat ja eigentlich, so hart das klingt, drauf gewartet auf die Nachricht, ne? Und man hat mitgerechnet.
Geht's dir ähnlich, Sebastian?
Ja, man muss dazu sagen, wir sind ja am Sonntagnachmittag noch auf einer Demonstration am Marktplatz gewesen. Vielleicht sprechen wir auch gleich nochmal da ein bisschen drüber. Und im Zusammenhang bzw. am Rande der Demonstration hat man mit Polizisten, mit der Pressestelle immer im Hintergrund gesprochen. Und da hieß es immer schon, dass es die Lage der Gesundheitszustand nicht sehr hoffnungsvoll ist. Und genau, was jetzt Kai gesagt hat, man hat im Prinzip auf diese Todesnachricht gewartet. Und das ist jetzt, finde ich, auch an der Stelle einfach nochmal wichtig zu betonen. Es sind extrem fordernde Tage für uns als Lokaljournalisten gewesen. Man darf aber, glaube ich, nicht vergessen, wie fordernd, wie schrecklich diese Tage sowohl für die Polizeifamilie war, als auch die Familie von Rovenlauer. Ich glaube, das sollte man in der Folge auf jeden Fall auch nochmal mit betonen.
Hast du vollkommen recht. Umso widerlicher dann auch die von dir angesprochene Demonstration der jungen Alternative am Sonntag auf dem Marktplatz. Das war eine Veranstaltung, bei der ich zumindest immer wieder ins Kopfschütteln gekommen bin. Junge Menschen in Lederhosen und mit Seitenscheide, eindeutigen Nachrichten auf ihren T-Shirts. Am Ende haben sie alle zusammen die Nationalhymne geschmettert und anschließend sich provokant vor die Gegendemo gestellt. Und diese Melodie von L'amour toujours, kennen wir ja alle, aus dem Video, aus dem Nobelclub auf Sylt, weitergesummt. Du warst ja mit mir auf dem Marktplatz. Wie hast du dich da gefühlt, so zwischen den Fronten zu recherchieren?
Ich bin prinzipiell bei uns im Lokalen für Demonstrationsberichterstattungen zuständig. Ich habe über die Querdenker-Demos viel berichtet gehabt. Ich habe jetzt über die Nahost-Demos ziemlich viel berichtet. Diese Demonstration an dem Sonntag ist nochmal eine andere Hausnummer. Man muss es zur journalistischen Einordnung aber auch sagen, dass es so hitzig geworden ist, lag nicht nur an der jungen Alternative. Es ist dann eine Gruppe der Antifa noch auf dem Marktplatz aufmarschiert und im Prinzip ab diesem Zeitpunkt, als die beiden Extreme quasi nur wenige Meter voneinander getrennt war, ist die Stimmung sehr hitzig gewesen, sehr aggressiv. Auch da habe ich wieder an die Polizei gedacht und mir dachte, in welcher Situation müssen die sich im Moment befinden. Der Kollege ist noch in höchster Lebensgefahr zu diesem Zeitpunkt und sie müssen hier extreme Lager voneinander trennen. Ich erinnere mich dann an das Stadtgespräch am nächsten Tag, bei dem der Spitzenkandidat der Mannheimer Liste, Holger Schmid, gesagt hat, der Marktplatz ist an diesem Sonntag von Extremen auf linker und auf rechter Seite missbraucht. Und ich finde, das trifft es ziemlich genau.
Dann bleiben wir doch mal bei dem Thema. Es ging ja dann in den nächsten Tagen Schlag auf Schlag weiter. Kai hat die Trauerfeier mit mehr als 8000 Menschen auf dem Marktplatz angesprochen, die wohl sehr beeindruckend war. Freitags kam dann Frank-Walter Steinmeier auf den Marktplatz, während die Polizeifamilie im Ehrenhof getrauert hat. Da ist auch ein beeindruckendes Luftbild entstanden, weil die Einsatzkräfte ein R gebildet haben. Und abends an diesem Freitag stand dann die Kundgebung der AfD an. Die hätte ursprünglich sogar direkt auf dem Marktplatz stattfinden sollen. Nach mehreren juristischen Auseinandersetzungen wurde es am Ende der Paradeplatz. Wir haben ja auch intensiv drüber diskutiert innerhalb der Redaktion, was wir davon halten, dass die AfD auf dem Marktplatz demonstrieren möchte und ob wir der Meinung sind, dass die Stadt versuchen sollte, das zu verhindern. Oberbürgermeister Specht hat ja kurz zuvor den Marktplatz als Platz der Trauer und des Gedenkens ernannt. Sebastian, deine Gedanken dazu?
Es ist eine total heikle Frage. Ich maße mir da auch kein juristisches Urteil an. Es ist insgesamt, fand ich die Situation, auf welchem Platz jetzt demonstriert wird, in dieser Situation für Mannheim als Stadt und eben vor dem Hintergrund, dass hier so ein schlimmes Attentat ein paar Tage davor stattgefunden hat, es ist absolut eine unwürdiges Schauspiel gewesen, das selbstverständlich auch politisch instrumentalisiert worden ist. Man darf ja nicht vergessen, es ist jetzt auch eine Parallele zum Attentat in Solingen. Nur ein paar Tage nach dem Messerangriff in Mannheim hat hier eine Kommunalwahl und eine Europawahl stattgefunden. Das heißt, man hat im Prinzip auf Kosten oder auf Grundlage dieses Attentats Wahlkampf betrieben. Es ist dann letztlich entschieden worden, dass die AfD nicht auf dem Marktplatz darf, aber auch das Gerichtsurteil ist ja im Prinzip nur aus einer juristischen Abwägung herausgetroffen worden und die Richter haben darauf hingewiesen, dass ihnen einfach die Zeit gefehlt hat, ein endgültiges Urteil sozusagen zu fällen. Das zeigt auch die Komplexität dieser Materie in diesem Fall.
Es ist keine inhaltliche Entscheidung getroffen worden vom Verwaltungsgerichtshof.
Insgesamt haben das die Stimmung an diesem Freitag in der Stadt unheimlich angespannt gewesen. Das zeigt sich auch schon allein daran, dass wir als Mannheimer Morgen auf dieser Demonstration, ich glaube, zu sechs gewesen sind. Dazu haben noch die Online-Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, die Schicht auch zweifach besetzt gehabt. Also man hat sich in Mannheim, man hat sich auf das Schlimmste eingestellt, weil sowohl die AfD als auch die Antifa tagelang Zeit gehabt hatten zu mobilisieren. Und es war auch für uns in diesem Tag, also ich erinnere mich, ich hatte eigentlich das allererste Mal Angst, auf eine Demonstration als Berichterstatter zu gehen.
Aber es ist zum Glück sehr ruhig geblieben. Das Sicherheitskonzept der Polizei hat super gegriffen, das muss man an der Stelle auch sagen. Die Polizei war da mit Sicherheit immer noch in einer Ausnahmesituation. Das war gerade mal 7 Tage nach dem Vorfall.
Wenn ich mal einschieben darf, ich habe die Demonstration nur aus der Ferne beobachtet. Und du hast gesagt, es war widerlich. Bist du eingestiegen, dass es widerliche Aktionen der AfD sind, das dafür zu instrumentalisieren, auch für den Wahlkampf und so und die Tat vom Marktplatz für ihre Zwecke zu nutzen. Fand ich es aber gut zu sehen, dass da immer noch mehr waren, die dagegen waren. Das wollte ich nur nochmal einwerfen, dass das halt auch ein wichtiges Zeichen ist, dass die Antifa bei sowas aufkreuzt, ist klar, aber die AfD hat ja wirklich das Ziel gehabt, das für den Wahlkampf auch zu nutzen, für den Europa- und Kommunalwahlkampf. Deswegen wollte ich nur noch mal sagen, es tat auch gut zu sehen, die Gegenseite zu sehen, dass da so viele aufgetaucht sind und ein Zeichen gesetzt haben und sich eben dafür einsetzen, dass Mannheim sich halt nicht durch die AfD oder sonst wer spalten lässt. Ne?
Lasst uns zum Schluss noch mal ins Hier und Jetzt blicken. Glaubt ihr, die Stadt hat die Tat, wir sind jetzt 100 Tage danach, mittlerweile verarbeitet?
Ich habe mich mit Augenzeugen der Tat getroffen, die sich mit mir unterhalten haben und inzwischen schon einen ganz positiven Eindruck gemacht haben. Nichtsdestotrotz, ich glaube jetzt auch durch die Tat von Solingen ist der 31. Mai in Mannheim nochmal stärker wieder ins Gedächtnis zurückgekehrt und die politische Aufarbeitung auch in Mannheim hat man jetzt in 100 Tagen selbstverständlich auch noch nicht abschließen können. Also wir hatten ein Interview mit dem Oberbürgermeister, der da fast schon eine Integrationsdebatte aufgemacht hat. Wir dürfen uns bei der Integration keinen Träumereien hingeben, hat er gesagt. Die Tat wird Mannheim auch noch in den nächsten 100 Tagen und auch darüber hinaus beschäftigen.
Du hattest auch Kontakt mit der Generalbundesanwaltschaft. Gibt's was Neues zu den Ermittlungen?
Zumindest nichts, was anscheinend für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Wir hatten der Generalbundesanwaltschaft einen Fragenkatalog mit Blick auf das 100-Tage-Datum geschickt und hatten unter anderem gefragt, ob Suleiman A. inzwischen vernommen worden ist, beziehungsweise ob er überhaupt vernehmungsfähig ist. Wir hatten gefragt, ob sich die Hinweise auf das islamistische Motiv verstärkt haben, ob es auch wie zum Beispiel in Solingen Verbindungen zu islamistischen Terrororganisationen gibt. Wir hatten gefragt, wie jetzt der weitere Zeitplan des Verfahrens ausschaut und noch 2, 3 andere Fragen. Auf diese Fragen ist die Bundesanwaltschaft nicht eingegangen und hat sich auf laufende Ermittlungen bezogen. Und in diesen laufenden Ermittlungen möchte man sich öffentlich nicht äußern.
Allein deshalb wird uns der Fall noch länger beschäftigen. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Alle Berichte und Geschichten, die wir rund um das Marktplatzattentat recherchiert haben, könnt ihr natürlich immer noch nachlesen auf mannheimer-morgen.de. Am besten geht das natürlich mit einem MM-Plus-Abo. Dann könnt ihr auch alles nachlesen, was wir jetzt rund um das 100-Tage-Datum recherchiert haben. Sebastian hat schon gesagt, unter anderem hat er mit Augenzeugen der Tat gesprochen, er hat aber auch mit Vertretern von muslimischen Gemeinden gesprochen. Unsere Kollegin Agnes Polewka hat ein Interview mit Friedel Götz geführt. Der hat damals die große Trauerfeier im Rosengarten gehalten. Und damit war es das auch schon wieder mit Mensch Mannheim für diese Woche. Wenn ihr Anmerkungen, insbesondere zur heutigen, sehr persönlichen Folge habt, meldet uns gern an podcast@mannheimer-morgen.de. Und damit ihr in Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert uns. Und jetzt noch ein Ausblick, über den wir uns alle freuen können. Nächstes Mal ist auch der Kollege Timo Schmidhuber wieder mit dabei. Ich bin Florian Karlein und wünsche euch bis dahin ein schönes Wochenende und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
ein Podcast des Mannheimer Morgen.